Ja, vielen Dank für diesen sehr unterhaltsamen Vortrag und ich leite gleich über in die Diskussion, oder? Oder wollt ihr schnell eine Runde machen, wo man was bestellen kann? Nicht, oder? Gehen wir gleich weiter. Ja, es gibt schon eine Frage, geht's hin?
Ich wollte irgendwas, eher gegen Anfang mal, so das mit deiner Arbeit, mit dem Aphorismus von was ich mir dann überlegt habe, ist, dass er ein recht berühmtes Marx-Zitat mit der Nabe gibt, nämlich, ich glaube, wahrscheinlich um den dritten Band vom Kapital, wie das zinstragende Kapital spricht, und also, das ist die fetischartigste Form der Kapitalform, weil die Narben der Entstehung oder sowas nicht mehr sichtbar sind. Also, weil es der Anschein hat, das Geld, das sich selbst transformiert und nicht in Produktionsprozessen steht und so weiter. Und die Frage ist dann ja, ob nicht das Problem ist, oder halt das, wie du meintest, so dass es eine Gesellschaft antut, der Startpunkt von Erkenntnis ist, sondern mit diesem Zitat vermuten, das, was er genau nicht hat, das Problem ist. Also dass dort, wo die Narbe eben schon gar nicht mehr sichtbar ist, das Problem ist. Und nicht das, was er einem tatsächlich antut, sondern das, was er einem anscheinend nicht antut. Mhm. Und wie man das dann versucht, also das zu suchen, was eben nicht sichtbar ist. Nicht? Mhm. Wie man das dann noch ein bisschen reinbringen kann. Also ich glaube, man darf nicht an dem stehen bleiben, was er einem tatsächlich antut, sondern halt, und wie man das dann noch irgendwie reinbringen kann vielleicht, oder ob du das schon überlegt hast.
Ja. Nein, wir haben. Aber das ist sicherlich ein überlegenswerter Punkt.
Ich denke, das ist gerade das Resultat von dem Text, dass alles Anstoß zu weiteren Wenden ist. Weil jemand anfängt zu diesem Satz, mit einem ganz anderen Zusammenhang. Dieser Zusammenhang. Damit eröffnet sich ein zweites Spektrum, der jetzt jeder von uns irgendetwas aussprechen möchte.
Naja. Ich meine, was schon auch wichtig ist, ist, dass es nicht, also sagen, ich wollte nicht an der Willkür das Wort reden, dass man einfach, das ist im Grunde in diesem, das steckt in diesem Doppelten drin von aufmerksam, seiner selbst gegenwärtig, seiner selbst mächtig und gleichzeitig sich der Sache überlassen. Also dass man nicht, ich glaube, dass die Gefahr besteht, dass gerade dann, wenn man in so ein Assoziieren käme, mir fällt dazu dies ein und davon fällt mir das ein, dass man gerade ja dann das macht, dass man den Gedankengang nicht unterbricht, sondern von einem zum nächsten kommt. Sozusagen von der Sache weg, im Grunde im eigenen Denken. Deshalb sagt er auch, oder in der Psychoanalyse ist die Idee der freien Assoziation, dass man gerade, indem man assoziiert zu etwas, nicht zu der Sache kommt, sondern zu den eigenen Neurosen und zu dem, was sind in der eigenen Psyche die Komplexe sind. Also deshalb würde es einer Anspannung bedarf und nicht einem genau, das kann nicht beliebig oder es kann nicht diese Willkür gehen oder das einfach drauf los. Das ist im Grunde, das steht dem sogar in gewisser Hinsicht entgegen. Man muss die Sachen schon ernst nehmen.
Und was dazu vielleicht ein Gedanke wäre, weil ich die Frage der Narbe ist ja, oder weil du am Schluss auch die psychoanalytische Deutung reingebracht hast, dann die Idee in der kritischen Theorie ist ja, dass die Narbe nicht geschlagen wird und dann verheilt, sondern das, was da verdrängt werden muss, damit sie verheilt, ja auf eine Art, gewisse andere Art wiederkehren will. Ja. Das ist sozusagen das, was du zu tun hast mit den Neurosen, gemeint das anschließt. Ja. Dann ist es ja nicht so, dass die selbe auf der Narbe schlägt und man da unbeschädigt herauskäme, ne, sondern dass diese Heilung ja auch ein gewisser aktiver Prozess, das ja mit dem Aktivwerden oder Pseudoaktivismus ja sehr schön zusammenhängt, oder sozusagen sehr stark zusammenhängt. Die Pseudoaktivität als eine Art von Schiefheilung oder so, eine neurotische Form der Verarbeitung.
Ja, das stimmt sicher. Also auch diese, wenn man sagt Geduld zur Sache, dann heißt das ja auch, und wenn man anerkennt, dass das Intelligenz, oder wie man es auch nennen will, Sensibilität auch zusammenhängt mit so etwas wie mit Liebe, dann müsste man auch sagen, mit Liebesfähigkeit. Und die kann einem natürlich verkümmern. Und die verkümmert ja auch. Ja, das ist so, dass eben die Narben, ja, das verheilt ganz und gar nicht. Aber vielleicht kann man das auch beziehen auf das, was du gesagt hast. Das ist so, nicht das, was die Gesellschaft einem antut, ist ja überhaupt nicht unmittelbar sichtbar. Sondern ist ja eher eine Verkümmerung der Fähigkeiten insgesamt. Das kann ich dann nicht unmittelbar als Verstümmelung wahrnehmen, sondern das äußert sich eher in einer Unfähigkeit, sich überhaupt auf eine Sache einzulassen, mit einer Unfähigkeit, auf sich selbst zu reflektieren. Ja, das, was aber in der Psychoanalyse auch eben fehlende Liebesfähigkeit bedeuten würde. Also ich glaube, es gibt da wohl einen Zusammenhang.
Ja. Ich finde nämlich auch, dass das so, also in der Psychoanalyse oft auch sowas ist, das Suchen nach dem Nicht-Vorhandenen. Also, was ich zum Beispiel die Stärke des Inzest-Tabus ist ja genau ein Hinweis darauf, dass da was dran sein muss. Also, man sucht ja genau das, was irgendwie diese offensichtliche Lücke ist, genau der Beweis dafür, dass da was dran sein muss. Aber so wie, ich meine, ich bin jetzt nicht so Astrophysiker, aber schwarze Löcher saugen Licht ein und so, nicht? Und man kann die deswegen nicht beobachten. Aber genau, dass da nichts ist, heißt, dass da was sein muss, was nicht alles. Nicht? Also, so dieses, das Suchen, was offensichtlich nicht da ist, ist ein Teil der Methode irgendwie. So.
Ja, das klingt aber schon recht lakonianisch.
Also, ich kann mal nichts sagen.
Ja, aber es lässt sich zumindest auf die Marx-Sache beziehen. Also. Ja. Ich meine, was mich interessiert würde, sozusagen, ich habe eine Frage an euch. mich hat ja eben diese Passivitätsgeschichte am Anfang stutzig gemacht. Mich würde interessieren, ob die erste Reaktion bei euch, weil ich habe ja mal unterstellt, dass es irgendwo eine Provokation ist. Und es könnte ja sein, dass alle sich gedacht haben, ja, finde ich auch. Dann müsste ich alles in Frage stellen. Nein. Aber gibt es da sowas wie Reaktionen auf den Titel oder die Ankündigung?
Was ich daran provozierend finde, ist, wenn man von der Passivität des Denkens spricht, dass man dann ja ein bisschen übersieht so Momente am Subjekt, die überhaupt nicht denken sind. Also was ist mit den somatischen Momenten, was ist mit so Empfindungsmomenten oder wirklich so Gefühlsmomenten, die sind ja eigentlich nicht wirklich ein Denken, sondern es ist noch etwas davor, also ein somatisches Subjekt, das aber selbst nicht denken ist. Also wenn man von passivem Denken spricht, dann reduziert man das Subjekt ja auf einer gewissen Ebene wieder auf Denken. Indem man dann das, was man eigentlich der Sinnlichkeit zuschreibt, dem Denken selbst gleich zuschreibt, wie kann man das differenzieren dann?
Ja, ich glaube, das müsste man wahrscheinlich, also mir ging es natürlich eigentlich gerade um diese Aspekte, also auch das, was ich gemeint habe, mit dem Idiosynkratischen, da steckt ja auch der Begriff des Enerviert, des Nervens, des Gereiztseins drin, das ist ja was Somatisches, so wie auch das Nachdenken, eben wo ich gesagt habe, es gibt schon etwas, eine Erinnerung des bisher Gedachten. Allerdings legt das eben auch wieder nahe, dass es schon durch ein Bewusstsein durchgegangen wäre. Also ich würde zustimmen, also natürlich ist nicht alles Denken, sondern es wäre, das, was ich als Denken bestimmt habe, ist eine sehr umfassende Geschichte, wo der Körper beteiligt ist, wo die Emotion ja beteiligt ist, oder auch so, wie ich dann Intelligenz bestimmen wollte, als nicht, eben nicht eine Rechenfähigkeit, nicht eine Fähigkeit zum guten, lückenlosen Schließen und zum Rechnen, sondern etwas, das zumindest auch sensibel ist gegenüber vielleicht auch körperlichen Reaktionen, gegenüber eigenen Gefühlen.
Ich denke, im Vortrag ist das schon sehr klar geworden, im Titel produziert.
Ja. Ja, ich meine, gut, im Grunde, im Endeffekt bin ich ja fast, genau, die Idee war ja schon mit dem Titel eben einen provokanten Ausgangspunkt zu haben und diesen Begriff in Bewegung zu versetzen. Und so wie ich ja dann geschlossen habe, zeigt sich ja fast das Gegenteil. Obwohl der Satz Denken ist aktiv auch im Prinzip.
Also ich muss sagen, als erstes, wenn man nur dieses Denken ist passiv liest, finde ich das eigentlich schon sehr schlüssig irgendwo, weil ich finde, Denken wird oft als Gegenteil von Handeln irgendwo gesehen. Und wenn man sagt, dass Handeln aktiv ist, dann wäre es logisch, dass Denken passiv ist in dem Sinn. Also ich finde, der Titel war schon sehr schlüssig, aber das war auch das, was es interessant gemacht hat, muss ich sagen. Also wenn man jetzt nur den Titel ohne die Erklärung dazu liest, finde
ich. Ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, es wird ja auch auf die Theorie der Praxis gegenüberstellen als eben das Passive, das Nichtstun. Und allerdings ist es ja so, dass die kritische Theorie oder Leute im Umfeld der kritischen Theorie ja dann sehr gerne eben gerade sagen, nein, das stimmt ja irgendwo auch. Mhm. Auch Denken ist ein Handeln. Es gibt auch eine Praxis der Theorie, eine Praxis, also sozusagen.
Und deswegen wäre es ja dann auch wieder eine Kränkung, absolut.
Ja. Und es hat ein bisschen darauf gezielt, aber allerdings läuft man Gefahr, wahrscheinlich tatsächlich sogar dann wieder mit einer ganz konventionellen Vorstellung,
ja,
um das Wort zu reden. Das, aber ich glaube, das ist, ja, das ist interessant. Na gut, wir müssen ja auch nicht ewig diskutieren. Oder gibt's noch? Oder gibt's noch?
Du hast in der Mitte deines Vortrags hast du was erwähnt, was mich gerade auch sehr stark betrifft, nämlich man hat nämlich einen großartigen Gedanken, schreibt ihn nieder und 2 Stunden später fragt man sich, was eigentlich das Tolle daran gewesen sein soll. Und wahrscheinlich ist es ja eben, das ist halt eben nicht der Gedanke, der irgendwie das Großartige war, sondern die Konstellation, in der er aufgetreten ist und die Verbindungsmomente mit allem anderen. Und da würde ich jetzt auf das zurückkommen, was du tendenziell am Anfang gesagt hast, nämlich irgendwie das, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber das Denken so, die Konzentration auf den Gegenstand ist so ganz, also abgeschottet eigentlich von allem anderen. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber wenn das so war, dann glaube ich, ist das eher ein Fehler, weil irgendwie das Interessante ist ja eher, ja, wie sind da die Verbindungsmomente oder was ist da, in welchem Zusammenhang steht das alles? Und was mir dann noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, ist, weil ja hier schon so viel von Adorno die Rede war, es ist ja auch sehr auffällig bei Adorno, dass so die, wie sagen wir, die großartigste Gesellschaftskritik und die besten Beobachtungen zur Gesellschaft finden sich ja nicht irgendwie in den soziologischen Schriften oder so, sondern die finden sich in den musikalischen Schriften. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass man eigentlich sich auf etwas ganz anderes konzentriert und dann erst bemerkt, in was für ein, also
ja,
dann erst zu dem Eigentlichen kommt, obwohl man da gar nicht hin wollte. Also mir geht es ganz oft so, dass ich was völlig anderes nachdenke und dann
ja, also
was viel Interessanterem kommt.
Nein, das ist ganz wichtig, aber ich glaube, der Gedanke ist ja der, dass im Einzelnen beschlossen das Ganze auch liegt. Beziehungsweise kann ein Gegenstand auch sehr abstrakt sein. Ja? Also sozusagen, man darf jetzt nicht unbedingt an einen ganz begrenzten Gegenstand denken, sondern eben der Gegenstand, der kann ja sogar das Denken selbst sein, offensichtlich, oder die Gesellschaft. Aber auch im Einzelnen, liegt, sollte etwas vom das Ganze aufblicken. Also es gibt diese, bei Adorno zitiert er eine Stelle, wo sie einen Sprachwissenschaftler gefragt haben, wie er so viele Sprachen gelernt hat, und da hat er gesagt, ich habe das einzelne Wort so lange angestarrt, bis mir die ganze Sprache aufgegangen ist. Und so. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Idee, dass das eben nicht, indem ich souverän über das Ganze verfüge, nicht von außen vor mich hinlege, sondern indem ich mich wirklich doch dem Einzelnen konzentriert überlasse, kommt darin das Ganze zum Vorschein. Also sicherlich, weil es eben in einem Zusammenhang ist und auch die Wahrheit des Gedankens in dem Moment hängt eben in der Bezogenheit auf etwas und eben auch in der Bezogenheit auf eine gesellschaftliche Gegenwart ab. Das ist völlig richtig, aber ich glaube, es ist nur vermittels der extremen Versenkung ins Einzelne überhaupt möglich. Also so auch wie Universalität bei Adorno gedacht wird, nicht als von allem ein bisschen, sondern Allgemeinheit vermittels des Einzelnen, vermittels des Speziellen, vermittels der extremen Spezialisierung durchdringen zum Universellen. Also bei Valéry gibt es, also das kommt auch, diese Idee kommt von Valéry, bei Adorno gibt es auch Stellen, wo er dem ein bisschen was entgegensetzt, aber Valéry war zum Beispiel von Leonardo da Vinci sehr beeindruckt, und zwar eben nicht, darauf bezieht sich auch Adorno, und zwar nicht, weil er so viele verschiedene Sachen konnte, weil er es wieder oft so gehandhabt, sondern wirklich aufgrund der Universalität, die er erlangt durch die Meisterschaft in einer Sache. Ja.
Ja, gibt's noch vielleicht eine Frage oder einen Diskussionspunkt? Sonst werden wir die Veranstaltung schließen und wir können gemeinsam noch ein Bier trinken. Ich weiß nicht, ob ich hier oder draußen, aber irgendwo da im Umfeld. ja, danke fürs Erscheinen.